Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 248. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, alle, die ihre Lauscher irgendwo da dran haben und mitbekommen, was wir wieder für einen Kram erzählen.
248 Folgen, das ist kurz vor der 250. Das ist also laut Adam Riese auch.
Und das war der Sportlehrer, oder?
Und dass wir das so lange durchgehalten haben mit diesem Wechsel der Begrüßungen. 248, nächstes Mal bin ich wieder dran. 250 machst du dann wieder. Hast du wieder so schön rausgesucht. Ne? Alles runde, also Hundertste, Zweihundertste.
Ja, rund würde auch zu dir passen.
Aber ich begrüße genauso alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer für die Nummer 248.
Tja, wir haben einige Themen heute. Einmal geht es darum, was man mit alten Schallplatten macht. Da will uns der Heinz Schmitz mal erklären, wie er die zum Leben erweckt und auch dauerhaft konservieren will. Dann ist der Peter Welchering, der wird aus Stuttgart wieder zugeschaltet werden.
Und dann haben wir einen neuen Feind, du übrigens.
Ja. Ihr habt nichts zu fürchten.
Da hat er schon gesprochen, das ist Stefan Neufeind.
Von der Firma Speed Partner GmbH aus Neuss. Da muss man vielleicht einen Spruch vorher dazu loslassen.
Ja, es geht um unsere Fernsehsendung. Die muss ja transportiert werden. Und da haben wir neue Wege gefunden.
Also, grundsätzlich ist ja das Problem gewesen, dass ganz plötzlich die Folge 48 gar nicht mehr zu laden war. Und nach einigen Hin und Her sind wir dann darauf gekommen worden, bei NRW-TV sich einiges geändert hat und dass NRW-TV bzw. der Internetprovider von denen nicht mehr in der Lage war, unsere Sendung dann auch zum Download bereitzustellen. Problem ist nicht irgendwelche finanziellen Geschichten, sondern ganz einfach.
Manpower.
Dass Know-how. Weder Manpower noch Know-how fehlt dort, sondern dass einfach in der Zeit, wo unsere Downloads laufen, nichts anderes mehr bei NRW-TV geht. Aha. Die ersten Tage liegt da bei denen alles auf der Schnauze, was rechnertechnisch da rumliegt.
Finde ich echt gut.
Und keiner konnte mehr auf andere Sendungen zugreifen, irgendwas ansehen, Informationen laden und so. Und dieser Zustand, der ging so nicht weiter.
Und jetzt machen wir den Speedpartner zu, oder wie?
Und jetzt haben wir jemand gefunden, der hat gesagt, das sind alles Kleinigkeiten, Das macht man mit links. Herr Neufeind, was machen Sie eigentlich? Wieso können Sie uns anbieten, unsere Sachen dann zum Download zur Verfügung zu stellen und dass Sie auch die Geschwindigkeiten und den gesamten Traffic da halten können?
Und man sollte gleich vorweg sagen, viel bezahlen tun wir nicht dafür, eigentlich gar nichts.
Ja, also hallo erstmal. Ja. Wir haben hier, denke ich, schon eine interessante Kooperationsmöglichkeit gefunden und uns lag es natürlich auch am Herzen aus der alten Verbundenheit. Selbst ich bin damals schon mit dem Computerclub noch beim WDR aufgewachsen und von daher freuen wir uns, dass wir da unterstützen können. Wir sind Internet Service Provider mit eigener Technik am Standort Düsseldorf und haben da dann entsprechend die Bandbreiten und freuen uns hier jetzt einen entsprechenden Mirror-Server zur Verfügung zu stellen. Also für diese benötigten Bandbreiten sind da durchaus noch Kapazitäten vorhanden und die freuen wir uns beizuführen.
Sie haben jetzt die 48, das ging ja schon, das haben Sie ja schon praktisch erledigt.
Die 49 auch.
Die 49 auch. Was ist denn da so zusammengekommen?
Ja, also es lag natürlich ja jetzt schon ein wenig zurück mit der 48-49. Das heißt, die User, die dann darauf aufmerksam wurden, kamen alle so nach und nach. Wir erwarten, dass wir dann spätestens zur Jubiläumssendung mit der 50 wahrscheinlich den richtigen Ansturm mitbekommen. Insofern ist das jetzt schon ein ganz guter Probelauf, erstmal so stückchenweise die bisherigen Sendungen aufarbeiten zu können und dann mit der 50 voll durchstarten zu können.
Haben Sie irgendwo so eine Größenordnung, wie viel da maximal gleichzeitig gesaugt haben, nachdem nun bekannt wurde, dass diese alten Sendungen verfügbar sind?
Also wir haben derzeit jetzt noch mit gewissen Bandbreitenlimits das Ganze erstmal langsam gestartet, versuchen allerdings diese dann jetzt schrittweise weiter zu erhöhen. Und wir haben durchaus für ein paar hundert Megabit vorgesorgt und das sollte soweit kein Problem sein. Also wir haben selbst, als es angefangen hat, relativ kurzfristig ein paar hundert gleichzeitige Downloads gehabt. Das ging auch bis 1, 2, 3 Uhr nachts noch weiter. Und ja, es gibt auf jeden Fall starkes Interesse.
Aber das mit Megabit kann man das kaum erledigen. Sind das nicht doch eher schon Gigabit oder Terra?
Das sind dann schon einige Terabyte an Datenvolumen, ja, die da zusammenkommen. Als Bandbreite sind da durchaus ein paar hundert Megabit realistisch. Mhm. Also wenn man bedenkt, so das übliche Netzwerk, was man vielleicht noch zu Hause im Einsatz hat, sind dann gerade mal 100 Mbit. Vielleicht hat der eine oder andere schon auf Gigabit aufgerüstet. Dann sind Kapazitäten von 5, 6, 700 Megabit schon eine ganze Menge, was da zusammenkommt.
Was ist denn das jetzt? Wir haben ja nun mehrfach kommuniziert über diese Geschichte und wir haben auch so die Aufgaben so ein bisschen abgestimmt. Sie bekommen also das Rohmaterial, quasi das sendefertige Material von NRW-TV. Das können Sie bei denen runterladen, wenn die Sendung da ist. Und dann muss das umgemodelt werden. Da hat der Detlef T., der bei uns im Forum ist, der hat mal Skripte dafür geschrieben für NRW-TV. Und die haben sich angesehen und haben jetzt was Eigenes gemacht. Wie wandeln Sie denn diese Daten um? Wie groß sind die ursprünglichen Daten und was kommt jetzt hinterher dabei raus?
Die ursprünglichen Daten sind ungefähr so 4,5 Gigabyte für eine Sendung und es wird dann verdichtet auf ungefähr ein Zehntel. Dabei wird die Kompression gewechselt. Das Rohmaterial ist MPEG-2, kann also durchaus noch stärker komprimiert werden, auch fürs Internet durchaus noch etwas heruntergerechnet werden von der Größe. Da kommt kein Hexenwerk zum Einsatz, sondern allgemein verfügbare Open-Source-Software und daraus werden dann entsprechend MPEG-4-Streams gerechnet, die dann ungefähr noch bei 450 Megabyte liegen.
Wie lange dauert das, bis diese umkodiert sind, so eine Sendung?
Es gibt ja verschiedene Formate, die daraus generiert werden. Ich glaube, eine Sendung hat so ungefähr 2 Stunden in Anspruch genommen mit entsprechend verschiedenen Durchläufen, die da notwendig sind.
Und all das, was wir vorher angeboten haben, also iPod, iPhone, diese Formate, die werden doch jetzt
Herr Kollege, vorgehalten. Ja, iPod, iPhone haben wir bewusst so erstmal nicht angeboten.
Doch, doch.
Sondern das sind ja Leute gewesen, die das dann aus sich heraus gemacht haben. Die Formate, die wir jetzt haben, was sind das für welche?
Ja, das ist ein AVI-Format mit einem X-Bit-Codec, ein MPEG-4-Format und nochmal ein angepasstes H.264 MPEG-4, was für iPod dann auch auf der Homepage ausgeschildert ist.
Okay. Ja. Ja, ich meinte eigentlich diese anderen Plattformen, die bestückt werden und wir wissen überhaupt nicht woher. Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Ist vielleicht nicht jetzt hier notwendig, aber es ist überhaupt notwendig. Was geschieht mit Flash? Denn das Flash-Format, das wird ja weiter von NRW-TV gehostet und man kann die Sendung ja abrufen da. Aber das ist geschützt, man kann es nicht einfach kopieren. Gut, da gibt es Spezialisten, die machen es trotzdem, wenn sie dann glücklich werden. In der Not war das vielleicht ganz gut, aber werden sie das auch anbieten können?
Ja, also wir werden auf jeden Fall auch wieder Abspielmöglichkeiten direkt im Browser anbieten und werden dazu dann entsprechend direkt das Rohmaterial umkodieren. Wir haben uns vor dem Hintergrund ja dann auch schon mal angesehen, dass wir nach Möglichkeit dann auch die alten Sendungen, das komplette Archiv, wieder entsprechend verfügbar halten.
Und HTML5, ist das auch schon ein Thema, was man jetzt schon anbieten könnte?
Ist durchaus ein Thema, ja. Da sollte man dann entsprechend wieder mit anderen Codecs das Ganze versehen. Das ist aber auf jeden Fall ein Thema, was wir uns dann jetzt ansehen und was wir hoffen, dann auch in Kürze zusammen mit diesem Flash-Player als Alternative anbieten zu können. Aha,
aha. Auf jeden Fall geht's weiter bei uns, Gott sei Dank, muss man sagen, denn es war eine Zeit, da haben wir viel, viel, viel Nachrichten bekommen, Beschimpfungen bekommen, Drohungen bekommen. Mittlerweile ist es ruhig, dank Ihnen. Und Sie haben auch noch einen Kollegen, mit dem Sie das zusammen machen. Sie haben eine Firma, da haben Sie auch noch Mitarbeiter. Und Ihr Kollege, ist der auch damit befasst oder müssen nur Sie für uns arbeiten?
Also wir erledigen die Arbeiten durchaus im Team. Mein Kollege Herr Metz, Kompagnon mit Geschäftsführer, ist da auch für den Download-Server sehr aktiv gewesen und hat sich um die Einrichtung gekümmert beispielsweise. Das heißt, das erledigen wir im Team. Sie hatten ja eben angesprochen, die verschiedenen Äußerungen im Forum entsprechend positiv waren die dann ja und die Leute haben gratuliert, jetzt wo die Sendungen zur Verfügung stehen. Also ich glaube, es war das richtige Signal und wir haben die Leute dann wieder glücklich gemacht.
Ja, Herr Neufein.
Man spürt, dass das Ganze lebt.
Ja.
Das lebt schon.
Positiv wurden diese Äußerungen erst in dem Moment, wo Sie eingestiegen sind und uns die Möglichkeit gegeben haben, dass wir nun eine neue Download-Plattform.
Ja, da müssen wir auch ein ganz dickes Dankeschön sagen hier an dieser Stelle. Und das Dankeschön, das werden wir noch erweitern, damit die Leute auch mal sehen, wie sie aussehen. Kommen sie auch in der nächsten Fernsehsendung. ja, zu uns nach Düsseldorf. Mhm. Denn das ist ja eine Riesennummer eigentlich, dass wir produzieren. Es gibt auch einiges Neues zu erzählen, dann auch zu der Fernsehsendung. Es ist ja eigentlich eine Riesennummer, dass wir so aus der Hand heraus so Fernsehsendungen machen und dann auch noch so schön transportiert werden.
Ja.
Und dann auch noch, ohne unser eigenes Portemonnaie öffnen zu müssen. Vielen Dank nochmal.
Herr Läufern,
danke für die Einladung.
Auch gerne. Von mir ganz herzlichen Dank an Sie und auch an den Herrn Metz. Bestellen Sie viele Grüße. Und ich freue mich schon, wenn Sie uns in Düsseldorf bei NRW TV besuchen.
Ja, und immer ein Bit. Was tut man mit dem Bit?
Ein Bit übrig behalten.
Ah, gut. Okay, ja, danke.
Als ich letztens bei mir auf dem Lager war, über 500 alte Langspielplatten habe ich noch gefunden. Irgendwann habe ich gedacht, muss ich die wirklich mal überspielen. Da sind Dinge dabei, die es heute gar nicht mehr gibt, auch auf CD gar nicht gibt.
Aber ich habe so 100, glaube ich, gefunden. Die stehen auch noch da. Ich habe eine mal gemacht und war auch zufrieden, was so die Hardware, ich habe da eine Hardware auch dafür, die Kratzer rausnehmen und war da eigentlich ganz zufrieden damit, aber es kostet verdammt viel Zeit.
Aber wir haben den Heinz Schmitz ja mal beauftragt, uns eine Lösung zu schaffen.
Ja, wir hatten hier ein Beispiel gelaufen, das La Poupée qui Fernand, da war der erste Teil, der war wesentlich mehr Kratzer drin als im zweiten Teil. Das liegt daran, dass ich das durch eine Software, in dem Fall durch Audio Cleaning Lab, gejagt habe.
Was ist denn das für eine Version? Da gibt's ja
das
auch
ist die Version 17, die neue jetzt. Die
Also die, auch mehr, die große Version.
Die
ja?
große Version, die kann auch noch mehr, da sagen wir jetzt gleich noch was zu. Was man hier hört, ist im Prinzip, der zweite Teil ist etwas lauter als der erste. Das liegt auch daran, dass ich Mastering noch was gemacht habe. Was die Software an sich macht, sie sucht Kratzer raus, also diese Peaks raus, wenn sehr steile Flanken drin sind, und beschneidet die. Und wenn man altes Plattenmaterial hat, kann es gut gehen. Wir können uns mal einen anhören, das ist der alte Wildcat Blues von, in dem Fall Chris Barber am Bass damals noch, Monty Sunshine an der Klarinette und Lonnie Dunnigan am Banjo. Das habe ich auch versucht zu reinigen. Da wird man sehen, man hört zwar Unterschiede zwischendurch, wenn man genau hinhört, aber das hat nicht so richtig hingeklappt. Die Platte ist so schlecht in der Qualität, dass es gar nicht mehr geht.
Als Ausgangsmaterial
schon. Das Ausgangsmaterial ist so schlecht, da kann auch so eine gute Software nichts mehr machen. Also man hört hierbei, das ist, wenn man es genau hört, bei mir zu Hause habe ich es gehört in der Ruhe, aber das war nicht wirklich erfolgreich.
Jetzt hast du ja diese große Version davon. Was kosten die eigentlich?
Die kostet um 50 Euro rum. Mhm. Wenn man noch einen Vorverstärker dazu haben will, zahlt man 20 Euro mehr, denn diese Ausgleichverstärker für Schallplattenspieler kosten um 20 Euro eben rum.
Also meinst du in den Zerra-Vorverstärker?
Ja. Wobei man sagen muss, in der Software, in der neuen Version, ist auch ein Zerra-Vorverstärker drin.
Habe ich probiert. Also die Software-Entzerrung, die hat mich nicht überzeugt. Also ich habe nach wie vor alte, handgemachte, elektronische Zerra-Vorverstärker,
die sind etwas
die REA-Kennlinie da anpassen und die sind wirklich in Ordnung. Aber grundsätzliche Frage, muss es denn so ein Mordsapparat von Software sein? Das Ding ist ja sowas von kompliziert und hat unendlich viele Einstellmöglichkeiten. Als Laie kommt man da erstmal gar nicht rein. Da braucht man 2 Wochen, bevor man damit so eine Schallplatte säubern kann.
Die Antwort ist jein.
Aha.
Es ist schön, dass so viele Einstellmöglichkeiten sind. Zum anderen kann man sich einfach die Automatismen nehmen. Das Audio Cleaning Lab gibt es schon ein paar Versionen. Das ist jetzt die Version 17. Die Erfahrung, die Magic Star gemacht haben im Laufe der Jahre, ist eingeflossen. Und so gibt es sehr schöne Automatismen in der neuen Version. Man kann sagen, analysieren wir mal das ganze Material, wie stark muss das Knacks entfernen sein, also wie viel Knackser sind drin statistisch und was kann man da machen, und kriegt dann schon ganz gute Ereignisse. Und was eben noch dabei ist, das hat dieses Mastering dabei. Das heißt, wenn man heute Studioaufnahmen macht, geht man hinterher ins Tonstudio, hat dann einen Toningenieur da sitzen, der hat ganz viele Knöpfe, an denen er rumdreht. Der hat da seinen Kompressor, seinen Exciter, seinen Dehisser, seinen Stereo-Verbreiterer.
Und 24 Spuren, oder?
Ja, na, auch wenn das Material schon fertig ist, kann man das ja auch nochmal nehmen, ne, und jagt durch einen Limiter und wie die ganzen Dinge heißen. Also so ein ganzes Dreck voll Zeug, das ist in der Software im Prinzip drin. Es ist sicherlich, wenn man sich damit auskennt, also man kann Automatismus auch laufen lassen, kriegt dann schon ganz gute Resultate und dann möchte man so ab und zu noch mal ein bisschen nachdrehen, bis es einem gefällt. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, das ist The Very Last Day, den haben wir mal selber eingespielt. Also schon sauber eingespielt, sauber aufgenommen.
Wie ihr mit eurer Band?
Ja. Aha. In dem Fall war ich sogar ganz allein, habe ich ein Mehrspurverfahren gemacht.
Ach, du bist die Band.
Da bin ich die ganze Band in dem Fall.
Der Heinz ist seine eigene Bande.
Und habe die ganzen Sachen zusammengemischt, das war an sich schon eine ganz gute Qualität. Und habe die dann nochmal durch Audiolab 17 laufen lassen, habe die ganzen Mastering-Funktionen genommen, habe also die akustische Qualität ein bisschen hochgedreht, habe mehr Dynamik reingebracht, mehr Höhen reingebracht, also ein Exciter mit drin und habe plötzlich ein viel schöneres Klangbild gehabt.
Als das Original.
Wir können uns das ja mal eben anhören. Also man hört es deutlich, dass der zweite Teil lauter und dynamischer ist. Das hatte natürlich zum Erfolg, dass wir auch unsere alten Aufnahmen, die wir hatten, das fertige MP3-Material, das wir hatten, haben wir einfach nochmal da durchlaufen lassen mit etwas veränderten Einstellungen und haben mittlerweile für unsere Demo-CDs eine bessere Soundqualität.
Kommt mir so ein bisschen vor, wie die Leute früher, als Farbfernsehen aufkam. Die haben kein Farbfernsehen genommen, sondern die haben Buntfernsehen daraus gemacht. Ihr habt also eure Musik, die eigentlich originär war und teilweise sogar originell war, die habt ihr verschlimmbessert und sagt, jetzt ist sie viel bunter und schöner. Ist das normal?
Nicht verschlimmbessert, verbessert in dem Falle. Mhm. Es kommt auch an, wie stark man so Effekte einsetzt. Man kann es natürlich überreizen, man kann die Bässe einfach viel zu hoch ziehen, dann wummt das Ding doch noch. Wenn man zum Beispiel, das ist auch schon drin, wenn man etwas für eine Techno-Party haben will, dann geht man auch bei der Software her und sagt, ich möchte gerne Techno-Sound haben, da werden die Bässe dermaßen angehoben, dass das Ding nur noch wummst. Ist nicht unsere Art Musik und wer sowas aber mag, alles.
Ihr spielt dann ein bisschen und dann geht er hin und verändert das, was ihr tut und sagt, jetzt ist es besser.
Ja gut.
Warum spielt er nicht gleich so?
Wir haben ja auch nur eine begrenzte Studiotechnik und wir nehmen relativ live nah auf, als ob wir auftreten würden. Und wenn man dann hinterher die Möglichkeiten hat zu mischen, dann wird es eben denn mit so Programmen besser.
Gut.
Und ich finde es ganz klar.
Lassen wir nochmal zurückkommen auf deine Schallplattengeschichte da. Möchte ich dazu noch ergänzen, ich habe auch jede Menge alte Kompaktkassetten. Das sind so kleine Schachteln, ja. Da ist ein dünnes Tonband drin, für die nicht mehr wissen, was das eigentlich so ist.
Ach, vielen Dank. Ja.
Möchtest du noch ein paar hundert haben?
Und auch die kann man damit retten.
Ach,
und
das ist doch alles
damit, ja, damit hat man durchaus die Möglichkeit, auch alte Sachen wieder zu restaurieren. Und dort kann man die Sache auch wirklich verbessern. Auch da kann man Dynamik erhöhen.
Willst du wirklich Musik von den alten Kassetten dir anhören?
Da habe ich aber noch Musik, die ich gerne wieder höre.
Ja, und ich habe
auch. Du kannst auch nur, weil es seltene Aufnahmen sind.
Ich habe auch recht gute Kassetten dabei, die auch heute noch gute Musik wiedergeben.
Die Ergebnisse bei den Kassetten sind sogar teilweise noch überraschender, weil beim Kassettenrekorder war ein sehr hohes Grundrauschen, das man mit der Schallplatte nicht hatte. Das kann man sehr einfach rausfiltern.
Ja.
Und die normalen Kassettenrekorder hatten fast keine Höhen. Und wenn man da ein bisschen Höhen zugibt, also ein Exciter mit reinhängt, dann kriegt man wirklich eine schöne Musik wieder raus, die dann nicht mehr so nach Mittelwellenradio klingt, sondern eher nach UKW-Radio klingt.
Also ich glaube, das geht nur mit DAT-Kassetten.
Da, wenn DAT, ich DAT-Kassette...
Das zweifle ich, ja.
Aber DAT ist ja schon digital.
Aber was macht ihr eigentlich mit den Ergebnissen her? Lasst ihr die in WAV? Macht ihr die in WAV oder in MP3 direkt?
Wir machen unsere Sachen in MP3.
In MP3.
Ja,
ja. Das kommt in MP3 auf die Platte und gut.
Ja, 256 Kilobit und das ist eine Qualität besser als CD-rechnerisch und das reicht für die Sachen, die wir machen, alle Male aus. Und für die Musik, die ich gerne als Unterhaltungsmusik habe, die kann ich sogar auf 128 machen, wenn die im Hintergrund herdudelt. Stört das sowieso nicht.
Ich habe mich auf 192 kapriziert. Ich glaube, mein Gehör ist so gerade noch dafür geeignet. Ich brauche keine 256.
Oh, da kannst du vielleicht in 10 Jahren auch auf 156 oder 128.
Oder 16 Kilobit.
Wenn das daran hängt.
Ich meine, du hast eben erzählt, du hast 500 Platten. Ne? Das ist natürlich die richtige Arbeit dabei. Beim Platten ist ja das Auseinanderschneiden der einzelnen Titel. Das kann man auch mit der Software, mit anderen Paketen auch machen.
Die erkennt dass man, zwischen den Titeln, dass da...
Wenn da nicht zu viele Knackser drin sind und 2 Sekunden Pause sind, dann schneidet der automatisch auseinander. Ja. Man hat einen Haufen Arbeit gespart.
Ja, musst du aber doch den Titel musst du selbst eintippen. Ne?
Also, beim MP3, wer sich ein bisschen einarbeiten möchte in diese Thematik, der kann gute Ergebnisse erzielen. Mhm. Meistens, manchmal aber auch nicht. Hast du Geld?
Geld habe ich ja.
Bezahlst du auch?
Wenn es nötig ist. Ungern.
Gut, da können wir uns eigentlich die Hand geben. Im Internet gibt es ja nun sehr, sehr viele unterschiedliche Methoden zu bezahlen.
Ja, so viele sind es noch nicht. Ne? Also Kreditkarte und PayPal und Vorkasse und Nachname.
Ja, es gibt noch einige andere. Aber ich hatte mit dem Peter Welchering darüber gesprochen, der uns wieder zugeschaltet ist. Hallo Peter.
Ja, hallo nach Köln.
Peter, du hast dich aber mit dieser Thematik befasst. Was gibt's denn da eigentlich für Zahlungsmethoden?
Ja, ich bin damit konfrontiert worden, als ich kürzlich in Wien einparken wollte. Und in Wien muss man überwiegend, wenn man normale Kurzparkplätze belegt, mit dem Handy bezahlen. Das heißt, da geht man einfach mit diesem Mobile Payment sozusagen los, stellt sein Auto irgendwo ab, wählt eine Nummer an, gibt das Kennzeichen seines Autos ein und wo man steht und dann bekommt man anschließend online ein Parkticket. Und die Leute, die das dann eben kontrollieren, die fragen die Datenbank ab, ob man bezahlt hat, nach dem Kennzeichen. Und wenn man bezahlt hat, dann ist alles in Ordnung. Und wenn man nicht bezahlt hat, bekommt man ein Strafmandat.
Ja, das ist, glaube ich, kräftig in Österreich, ne? Das ist recht kräftig.
Das Strafmandat ist recht kräftig. Wenn man da überzogen hat um 10 Minuten, das ist mir in Wien auch mal passiert, dann sind um die 80 Euro fällig.
Oh. Ja, naja. Das heißt also, ohne Mobiltelefon kann ich nicht parken.
Zumindest nicht auf diesen relativ günstigen Kurzzeitparkplätzen. Ja. Da muss ich in eins der anderen betriebenen Parkhäuser und da wird's dann teuer.
Und nicht straffrei parken dann.
Und nicht straffrei. Ja, eine schöne Sache. Was gibt's noch?
Ach so, gibt's das eigentlich noch hier bei uns auch, dass ich damit Zigaretten ziehen kann? Gab's ja auch mal, dass ich mit dem Handy Zigaretten bezahlen konnte.
Ja, das gab's mal. Gab's mal, allerdings ne? wollten das die das dann umstellen auf diese Nearfield Communication und das hat ja nicht geklappt. Aha, also weg von erstmal Handyverbindung aufbauen, weil da muss man auch wirklich eine Handyverbindung haben. Mhm. Da muss man Netzabdeckung haben, das ist ja auch schon manchmal ein bisschen kompliziert. Deshalb hatten die ja gesagt, wir bauen einfach noch einen weiteren Funkchip ein in das Handy und auf diesem Funkchip ist dann ein Guthaben. Und dieses Guthaben wird dann einfach abgebucht, aber das hat eben, weil die Banken bei uns blockiert haben, noch nicht so richtig geklappt.
Gut, mit den Banken klappt ja sowieso nicht viel, ne? Das ist ja irgendwie schon komisch, dass das Mikropayment, das wird gar nicht ernst genommen. Und ich sehe immer mehr Parkautomaten, wo das Loch zu ist, wo ich damit mit einer Karte bezahlen könnte. Das haben sie zugemacht, scheinbar, weil das zu viel Arbeit macht oder zu teuer ist oder weil es nicht funktioniert.
Ja, es gab Riesenprobleme mit den Karten. Es gab auch einige Probleme, natürlich, dass Leute probiert haben, dann eben diese Parkhausbetreiber zu betrügen. Aber warum sich Mobile Payment bei uns noch nicht durchgesetzt hat, das hat wohl auch damit zu tun, dass die Banken durchaus sehen, Mobile Payment, das ist ein weiterer Kanal, aber sie müssten diesen Kanal sich dann teilen mit anderen Anbietern. Beispielsweise beim Bezahlen übers Handy eben mit den Mobilfunkbetreibern. Und da sie ja mit ihren Karten wunderbare Kanäle haben, EC-Karte, Kreditkarte, möchten die natürlich gern lieber über diese Kanäle das bezahlen, weil dann können sie die Gewinne ganz kassieren, als sich die Kanäle zu teilen mit anderen, denn dann muss man Gewinne einfach auch teilen.
Was für andere gibt es denn noch?
Beispielsweise, wovon ich sehr viel halte, was im Augenblick im Pilotstadium ist, die Automobilhersteller wollen einführen, dass wir mit dem Autoschlüssel bezahlen können. Das halte ich für eine ganz, ganz tolle Idee, denn dahinter stehen die Banken der Automobilhersteller, die ja auch benutzt werden, wenn man beispielsweise ein Auto liest oder wenn man sonst auf Ratenzahlung kauft. Ne? Und die Idee, die einige Automobilhersteller jetzt haben, ist, die neuen Automobilschlüssel, die sind ja eigentlich gar nicht mehr so richtig Schlüssel, sondern die sind ja eigentlich viel stärker Funkchips. Und auf diesen Funkchips werden beispielsweise dann meine persönlichen Vorlieben für die Einstellung des Sitzes, Temperatur und so weiter schon gespeichert. Und da haben die sich überlegt, wenn ich ohnehin schon einen Funkchip habe in dem Autoschlüssel, dann kann ich doch auf diesen Funkchip, eben Stichwort Nearfield Communication, auch beispielsweise ein Guthaben speichern oder aber eine kleine Software speichern, die alle Bezahlvorgänge, die ich damit absolviere, dann addiert und irgendwann dann per Lastschrift von meinem Konto abbucht. Und dahinter steht dann bei den Automobilherstellern, das Ganze können wir dann über unsere Automobilbanken abwickeln und müssen dann den Kanal gar nicht mehr mit anderen teilen, sondern wir haben ja eigentlich dann alles aus einer Hand. Wir bringen die Schlüssel an den Markt mit den Funkchips und wir bringen gleichzeitig auch die Dienstleistung über unsere Autobanken an den Markt, das dann eben auch abzurechnen. Und deshalb könnte das durchaus was werden.
Wie kann denn der Schlüssel mit irgendeiner Bank in Verbindung treten, damit das abgebucht wird?
Ja, beispielsweise, indem dieser Funkchip ab und an über das Internet, wenn ich in meinem Auto dann tatsächlich den Schlüssel einchecke, abgedatet wird. Das ist eine Möglichkeit, die gerade diskutiert wird.
Das heißt, ich muss auf jeden Fall ein Mobiltelefon da drin haben mit Internetzugang.
Ja, das wäre die zweite Möglichkeit, die diskutiert wird. Die erste Möglichkeit sieht sogar noch viel simpler aus. Und zwar möchten einige Hersteller, gerade die ganz großen, ihre Wartungssysteme per Internet etablieren. Und dann würde man ohnehin schon irgendeine Art vermutlich von entweder Hotspot-Verbindung oder tatsächlich Mobilfunknetzanschluss im Auto haben, über die dann etwa Wartungsdaten ausgetauscht würden. Und dann könnte ich beispielsweise auch die entsprechenden Bezahldaten von diesem Funkchip darüber austauschen. Die zweite Möglichkeit ist, da wird diskutiert, kann ich nicht auch den Kanal, über den jetzt solche Dinge ausgetauscht werden, wie etwa Verkehrsfunk, TCM und ähnliches, nicht nur als einseitigen Empfangskanal, sondern vielleicht auch als Sendeempfangskanal ausbauen und darüber dann solch einen Abrechnungskanal etablieren. Ja, und der dritte ist dann tatsächlich ganz, ganz simpel eben das gute alte GPRS oder eben UMTS-Mobilfunknetz.
Klingt so, als wäre das morgen nicht zur Verfügung. Als würde das noch viel, viel Zeit brauchen.
Ja, so viel nicht, so viel nicht. Die Automobilhersteller machen da mächtig Druck, weil sie sehen, die alternativen Bezahlsysteme werden immer wichtiger. Im Netz etablieren sich so ganz langsam beispielsweise Click and Buy oder PayPal oder andere oder eben im Bereich Social Networking Flatter und ähnliche Systeme. Und deshalb wollen sie an diesem Kuchen eben auch teilhaben, sich ein Stück davon abschneiden und pushen deshalb im Augenblick diese Idee mit dem Autoschlüssel und dem Funkchip ganz, ganz enorm. Also ich denke, in anderthalb Jahren oder sowas könnte das durchaus passieren und dann könnten sich die Automobilhersteller, wenn die so eine Funkchip-Lösung schon einmal eingeführt haben, dann auch unter Umständen mit den Mobilfunkherstellern zusammentun. Denn es gibt eine total spannende Untersuchung, die hat der Ki Pusci vom Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik der Uni Augsburg angestellt und der hat herausgefunden, im Jahr 2012, das ist ja quasi schon übermorgen, da werden 10% aller Mobiltelefone in Europa mit dieser Nearfield Communication ausgestattet sein, also einen Funkchip haben. Und wenn man die dann auch bespielen könnte mit so einer Bezahlfunktion, dann hätte man allein in Europa 100 Millionen Handys, mit denen man sofort kleinere Beträge bezahlen könnte. Und das wäre natürlich ein Riesenmarkt, eine Riesenbasis.
Ja, also das, was man da angedacht hatte, da, das ist ja die Bach runtergegangen mit dem Micropayment. Wie gesagt, über Karte, das passiert schon fast gar nichts mehr. Im Bus kann man noch Karten damit lösen. Aber es ist eigentlich schade, dass das Micropayment nicht so schnell gekommen ist.
Jo, Peter, danke schön. Blick in unsere nähere Zukunft. Übrigens ergänzend von meiner Seite, mit dem Autoschlüssel soll man auch bei einigen Herstellern von Haustürschlössern künftig seine Haustür öffnen können.
Das ist gut.
Eigentlich mein Autoschlüssel und der ganze Kram, warum ist das nicht eigentlich mit in dem Personalausweis drin? Wie mein Führerschein, wie mein, was weiß ich was nicht alles. Wäre doch schön, wenn ich das draufladen könnte und könnte das per eigenem vergebenen Passwort für irgendjemanden freischalten.
Und wie wäre es mit einem Chip im Ohr?
So bin ich ein Steiftier oder was? Willst du mich als Teddy auf deinem Sofa haben? Oder?
Also,
das steckt doch bei dir dahinter, sag mal ganz ehrlich.
Oder ein Barcode auf der Stirn.
Nee, das hatten wir alles schon.
Das hatten wir schon, das wollen wir auch nicht.
Nee, sowas in dieser Richtung ist ganz, ganz schlimm. Wir, mit uns geht's dem Ende zu.
Ja, viele werden sagen, na Gott sei Dank. Aber wir haben noch einen Job.
Ja, Shop. Und in diesem Shop sollten Sie mal hineinschauen, denn vor Weihnachten oder vor Nikolaus ist es mit Sicherheit ganz wichtig, mal zu gucken. Und jetzt sind die letzten Sekunden da, der Daumen geht hoch, Daumen geht auch. Immer ein Bit übrig behalten.
Und ebib, und tschüss und zickezack.
Das war Computer Club 2, Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.